Für den Händler ist ja immer das große Problem gewesen, wer ist denn da auf der anderen Seite, wie gut kann ich dem vertrauen schlussendlich. Und das, was so eine Identity macht, ist ein Vertrauen aufbauen. Und je mehr diese Identity genutzt wird, desto mehr Vertrauen kann man dem ganzen Ding da geben. Das heißt nicht, dass man Daten übergeben muss. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich da jetzt Krypto von dir akzeptiere, wissen, wer du bist schlussendlich, sondern nur, dass jemand weiß, wer du bist.
Herzlich willkommen, Bernhard Reiterer bei uns, ID. Mich freut es besonders, dass du heute da bist, weil uns verbindet ja, wenn wir dann eh noch kurz feststellen, schon eine längere Zeit, dass wir miteinander in der Branche, im Payment, immer wiederkehrende Berührungspunkte gefunden haben. Ich würde aber gern trotzdem für die Zuhörer, dass du dich kurz einmal vorstellst. Ich habe für mich selber ein bisschen so in meinen Notizen gemacht, März 2007 bei Western Union gestartet, wenn du da uns ein bisschen was darüber erzählen kannst. Und ein Thema, was ich gefunden habe, das würde ich auch gern dann mit dir kurz durchgehen, und zwar, du bist Experte für Exporte für globale Geschäftsentwicklung im Verbrauch B2B-Märkte. Und das habe ich gelesen, wie ich recherchiert habe, und habe mir gedacht, was ist denn das jetzt bitte? Weil was ich nochmal kurz dann nochmal sagen kann, das wäre nämlich ganz spannend für die Zuhörer, glaube ich
auch. Passt. Super, Roland. Also zuerst einmal danke, dass ich heute da sein kann. Finde ich super spannend. Bernhard Reiterer, mein Name. Bernie, wie wir die meisten reden, nennen. Bernhard war immer der Name, den ich gehabt habe, wenn ich was falsch gemacht habe, weil meine Eltern das gesagt haben. Aber gut, passt. Also Bernie sagen die meisten dazu mir. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Sign-D Identity. Und auch danke gleich mal, dass du mich ein bisschen jünger machst. 2007 bin ich tatsächlich in die Western Union gegangen, habe aber schon knappe 10 Jahre Payment-Erfahrung zu dem Zeitpunkt gehabt. Aber
dann musstest du dann dein Profil bei LinkedIn müsstest du dann ergänzen, weil da ist es erst
wahrscheinlich
2007 nämlich.
Wahrscheinlich. Ich habe das alles verschwiegen, also meine Vergangenheit bei einem Kernbank-Systemprovider, wo ich sehr viel gelernt habe über die Finanzindustrie, auch ein technisches Verständnis auch mitgekriegt habe, mit dem ich ja sonst nicht wirklich was zu tun gehabt hat, was mir aber dann im Laufe meiner weiteren Entwicklung im Payment natürlich extrem viel geholfen hat. Ich war danach bei einem Unternehmen, das du vom Namen her oder vielleicht viele andere mittlerweile nicht mehr kennen, unter dem Namen Europay. Habe dort Prepaid-Karten erstmals eigentlich in Österreich ausgerollt. Super spannende Sachen, haben für den FIFA World Cup 2006 damals hunderttausende Karten der Mastercard überlassen. Also das war so das Richtige, wo ich so richtig ins Payment reingekommen bin, auf der Issuing-Seite, auf der Innovationsseite und dann unterschiedliche Stationen gehabt. 2007 dann zur Western Union, wo ich auch auf der Innovationsschiene für die Western Union Bank und dann im Zuge der einiger Umstrukturierungen in der Western Union, dann auch fürs Produktmanagement der EMEA-Region zuständig war, Business von 0 auf 75 Millionen in einem Monat im B2B-Bereich gemacht habe, wieder ein paar andere Bereiche kennengelernt vom Payment und so hat es sich dann weiterentwickelt bei mir. Bin nach England gegangen zu einem Startup, das Loop geheißen hat, war damals schon 10 Jahre alt Startup, aber es war zumindest das die erste Consumer Wallet in Europa auf den Markt gebracht hat, sich dann transformiert hat in den ersten Managed Plattform Service Provider für die Finanzindustrie. War spannende Erfahrung, 3 CEOs in einem Monat.
Da muss man natürlich jetzt nachfragen, warum glaubst du, hat sich das so entwickelt bei dieser Firma, dass das eben so schnell wachsend war, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Wachstum, wie wir ja alle wissen, gerade in unserem Bereich, im Payment-Bereich, es gibt ja das organische Wachstum, es gibt das anorganische Wachstum. Aber hast du da für dich selber irgendwas mitgenommen, weil du jetzt ja auch selbst Founder und auch Geschäftsführer einer Firma bist, ja, wo du da was lernen hast können daraus?
Die haben ein bisschen eine sehr spezielle Lösung gehabt. Also zuallererst haben sie einmal die Leute quasi incentiviert, damit sie ein Wallet bekommen, ähnlich wie Swish auch gemacht hat. Für jedes Payment hast du einen Cappuccino bekommen in Schweden. Hat auch gut funktioniert, aber sie haben auch Anteil ganz gut gemacht, ganz am Anfang mit dem Consumer Wallet. Sie haben von Anfang an Mehrwerte gebracht, die über das reine Payment hinausgegangen sind. Das ist im Loyalty-Bereich gewesen, das sehr oft im Payment auch verknüpft wird miteinander als quasi der Game Changer. Na, ist es nicht. Also ich kann mich noch erinnern, wie wer war das, der Geschäftsführer vom H&M mir gesagt hat, der Nächste, der reinkommt und sagt, Payment verknüpfen mit Loyalty und das ist der Next Big Win, den hau ich mit nassen Fetzen raus.
Da wären wahrscheinlich schon mehrere vorher dort gewesen sein, oder?
Ich denke. Aber man kann es auch ein bisschen smart machen. Und was die halt damals wirklich gemacht haben, die haben eine extrem gute User Experience gehabt. Die haben auch einen ganz klaren Zielgruppenfokus gehabt. Haben auch da damals sind's eher auf Migranten gewesen, haben dann auch einen Money Transfer Aspekt reingebracht. Und das Ding war plötzlich recht nützlich. Und deswegen haben sie in ihrer Nische in Deutschland und Deutschland, Norwegen und Holland waren sie aktiv, sehr schnell Attraction gehabt. Nachdem das aber keine Payments-Leute waren, haben sie das aber dann auch vermasselt, muss man auch sagen, und haben diese Traction dann einfach nicht wirklich auf die Strecken gebracht. Ich meine, die haben, ich glaube, es war 2003 oder sowas, haben sie gut 100.000 User auf der Plattform gehabt, das was für damals eigentlich fantastisch war.
Ja, wenn man sich, es gibt ja heute nur Projekte, wo man sagt, oder jetzt wieder Projekte, wo man sagt, man nimmt Wallets mit Mehrwerte und versucht sie den Konsumenten einfach schmackhaft zu machen. Also wenn Absolut. Du sagst 2003, waren die eigentlich Vorreiter, ne?
Absolut.
Was das Thema betrifft.
Absolut. Haben es dann aber leider nicht auf die Strecke gebracht und haben dann aber ihr Geschäftsmodell umgeändert. Das ist auch eins von den großen Learnings, die ich jetzt dann mitgenommen habe. Die haben sich in eine B2B-Firma verwandelt mit den Learnings, was sie da gemacht haben, und haben dann das als Managed-Plattform für Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, wie die Emirates National Bank of Dubai und ähnliche nachher dann braucht. Also das ist sehr viel, das ich in der Zeit mitgenommen habe und was ich dann weiter verwendet habe. Danach habe ich dann auch gesagt, mit 30 Jahren in einem Monat, das hat mir auch gereicht irgendwann, Konzerne vorher, habe ich gesagt, jetzt gehe ich ins Consulting. Jetzt machen wir eigene Boutique-Consulting-Bude auf und habe im Grunde eigentlich die Sachen wieder weitergemacht, wie ich es vorher gemacht habe, nur halt direkt für Kunden und dort Innovationsprojekte im Bereich Prepaid-Karten, im Bereich E-Commerce, im Bereich Money Transfer, alles um Payment herum weltweit eingesetzt.
Und in was für ein Zeitraum war das? Jetzt, wenn man das in Jahren so...
Naja, das war so, ich würde sagen, von 2011 bis dann, ja, 2019, wo ich dann die S&D gegründet habe. Da war ich dann auch jahrelang Berater für die Blue Code, habe dort das Scheme aufgebaut, also wirklich dem Thema treu geblieben. Habe aber für mich dann jetzt auch beschlossen, 22 Jahre im Payment, habe alles gesehen, und dann also unter Anführungszeichen, ja, alles gesehen, was man sehen kann, alles gemacht, was man machen darf, auch Dinge gemacht, die man heute machen darf und damals vielleicht innovativ waren, sagen wir so dazu.
Innovativ, disruptiv.
Und disruptiv, absolut. Aber mir ist immer was abgegangen. Mir ist immer irgendwas abgegangen und ich habe immer irgendwo ein Problem gehabt und du hast Businessmodelle gehabt und don't get me wrong, also manche von den Dingen, die ich da gemacht habe, gibt es noch, da gibt es Millionen von Menschen, die diese nutzen, diese Produkte teilweise. Aber es war immer mühsam. Du hast die Distribution zurecht gehabt, du hast das Produkt zurecht gehabt, du hast deine Partner zurecht gehabt. Und da kommt der Compliance Officer und sagt, du, dein Kunde, damit er Kunde werden kann, muss diese 14 Zettel da ausfüllen und dann noch irgendwo hingehen. Und das hat für mich nachher dann irgendwie das Denken angeregt, was rennt da falsch?
Und was, jetzt bezogen auf das Thema, wenn du jetzt sagst, du möchtest zum Beispiel eine Karte dir aus irgendwelchen Vertriebskanälen dementsprechend nehmen als Konsument, dass man einfach die Möglichkeit hat, dann dem jeweiligen Anbieter aber auch zu sagen, ja, das ist ja online, da gibt es auch eine Online-Möglichkeit für den Konsumenten, der kann es nehmen. Ne? Also so wie
genau.
Also so wie damals eigentlich das erste Mal, also ich habe es das erste Mal festgestellt bei Number 26 als Beispiel, wie die, da hast du als Konsument das Konto eigentlich mit einem Online-Authentification dann registrieren, also zuerst hast du dich registriert, dann hast du diese Online-Authentification gemacht. Und da hast du das erste Mal mit jemand wirklich online, und das war auch Samstag, Sonntag möglich, was für mich damals ja total überraschend war, der schon sehr lange im Payment ist, der war immer an Bankzeiten sozusagen, musste man sich daran halten, drücken wir es mal so aus, und das war ja dann eigentlich genau der erste Business Case, den ich wahrgenommen habe, und das, was du jetzt auch beschreibst, ja, wo man einfach was ja einfach gefehlt hat, das war ja ein kleines, aber doch wichtiges Glied, um das Ganze dementsprechend auch abwickeln zu können, und das so automatisiert wie nur möglich. Ich möchte aber nur kurz, bevor du bei Sein Dieter jetzt einmal dann auch aus diesen Aspekt betreffend Identifikation nochmal uns genau erklärst und aber auch mit Beispielen untermalst. Vielleicht aus meiner Sicht, wenn du heute zurückblickst auf deine Projekte, die du gemacht hast, ja, und du hast ja nicht nur internationale, du hast ja auch nationale gemacht, wie wir ja beide wissen. Wo glaubst du, aus deiner Sicht, jetzt rückblickend, kann man sagen, das wäre vielleicht heute ein super Erfolg? Nur damals war es einfach zu früh, ja?
Das sind ein paar eigentlich von dem her. Das war ein Projekt 2010, 2011 mit einem großen Money Transfer Unternehmen. Nicht Western Union, wo ich herkommen bin, sondern der größte Konkurrent von denen, die MoneyGram. Und da haben wir ein Projekt gemacht für Internet Purchase Services, hat es genannt. Schlussendlich geht es darum, du kaufst im Internet ein und bezahlst dann zum Beispiel in einer Filiale in der Post oder sonst irgendwo für Leute, die halt keine Kreditkarte haben, um auch diese Thematiken des Cross-Border-Geschäfts abdecken zu können. Also die ganze Maghreb-Region, die in Frankreich einkauft, die Polen, die in Deutschland einkaufen, das war damals natürlich auf der einen Seite, weil die Kartenakzeptanz, die Cross-Border-Geschäfte aus solchen Ländern einfach kategorisch
kannst
abgelehnt.
Kannst du uns vielleicht, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, kannst du uns das Cross-Border einmal vielleicht in deiner Definition sagen, damit die Zuhörer wissen, wie du das mit dem Cross-Border genau definierst? Weil es gibt ja, was die Cross-Border ist klar, ist ein Begriff, ja. Da gibt es eine Definition, aber gerade in unserer Branche ist es so, es tut jeder anders definieren. Ja? Genau. Also zumindest findet er Interpretationsmöglichkeiten. Ja? Also wenn du es nur kurz in der Erklärung vielleicht nur mitgeben kannst, wenn wir jetzt weitersprechen.
Freilich. Also das war in dem Zusammenhang eine recht simple Definition. Ein Pole möchte in Deutschland einkaufen bei irgendeinem Online-Shop, bei Otto oder sowas, kommt mit seiner Kreditkarte, die er hat, und wird einfach abgelehnt, weil er aus Polen kommt. Mhm. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Käufer ist, eine schlechte Bonität ist, eine gestohlene Karte ist, sondern da sind einfach Umsätze in Wert von zig Milliarden Euro jedes Jahr abgelehnt worden, weil man sagt, das kenne ich nicht, das nehme ich nicht. Mhm. Das andere Thema ist natürlich auch das ganze Unbanked-Thema. Leute, die einfach nicht die Möglichkeit oder die Zahlungsmittel gehabt haben, um im Internet einkaufen zu können. Mhm. In England waren das zu dem Zeitpunkt knapp 5,5 Millionen Haushalte, die kein Zahlungsmittel gehabt haben, mit dem sie online kaufen könnten, aber natürlich auch das Geld gehabt hätten. Mhm. Und genau auf diese Schiene sind wir damals hingegangen. Entschuldigung, das war einfach vom Zeitpunkt damals zu früh. Haben wir groß aufgesetzt, Amazon war mit dabei, Alibaba war mit dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Seite nicht da gewesen ist. Aber wir haben, ich weiß nicht, wie lange mit Regulatoren herumgekämpft, ich weiß nicht, wie lange mit den unterschiedlichsten Stellen herumgekämpft, bis das Projekt nach circa anderthalb Jahren nachher dann irgendwann einmal einfach wirklich gestorben ist. Weil einfach die Themen gewesen sind, wie kannst du diese Person auch, wie kannst du sicherstellen, dass da keine Geldwäsche passiert? Wie kannst du sicherstellen, dass in einem Mom-and-Pop-Shop, in einer Trafik, wenn einer einzahlt, sichergestellt ist, dass das die richtige Person ist und da jetzt nicht Geld hin und her geschoben wird? Das haben wir damals eigentlich nicht kosteneffizient machen können. Mhm. Weil es einfach viel zu viel Kost hat nachher. Dann im Payment hast du andere Margen, als wie du zum Beispiel jetzt im Money Transfer hast. Wenn du 100 Euro von Deutschland nach Polen schickst, sind ungefähr 5 Euro Marsch drin gewesen. Das ist nicht schlecht. Das hast du natürlich im E-Commerce hast du das nicht verlangen können. Und da ist es ja einfach nicht ausgegangen, weil die Identitätsfeststellung einfach in diesen Filialen für diese Zahlungen einfach unmöglich war. Heute geht das.
Aber glaubst du, hat da auch mitgespielt, dass es ja von der klassischen Vor-Ort-Geschäft-Thematik immer mehr und mehr in diesen E-Commerce oder wo der Konsument nicht vor Ort ist, dementsprechend diese Anforderungen gegeben hat? Weil früher hat es ja auch diese Mischungen gegeben. Gell? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn einer ins Geschäft gegangen ist, hat er eine Kundenkarten zum Beispiel ausgefüllt, hat dort seine Daten bekannt gegeben, seine Kundendaten. Der Händler hat das dann verifiziert, indem er zum ZB einen Ausweis kontrolliert hat. Und ich denke, dass das jetzt durch Corona, aber auch schon vorher, einfach die Konsumenten, weil es kommt immer am Konsumenten an, es muss ja für den Konsumenten einen Mehrwert haben. Glaubst du, dass das mit dem auch zusammenhängend ist jetzt, was dieses Thema betrifft oder dieses Projekt, dass die Zeit damals noch nicht so reif war für dieses Thema und jetzt durch Corona einfach eine andere Situation vorhanden ist? Kann man sagen, Corona ist generell wurscht, ja? Das kann man natürlich auch überlegen.
Ich sage jetzt einmal Ja und Nein dazu.
Okay.
Damals war es einfach wirklich ein anderes Thema und natürlich hat sich der Konsument ganz gewaltig verändert seitdem. Nur da war es wirklich, sind wir Zielgruppen angegangen, die einen starken Need gehabt haben. Das ist wie wenn du sagst, du hast einen Glücksspieler, der möchte in eine Glücksspielfiliale reingehen. Der macht viel, damit er reinkommt. Mhm. Genauso haben die Leute damals viel gemacht. Das war natürlich nicht transportabel auf die Gesamtbevölkerung. Ja. Und da sind jetzt auch schon vor Corona, aber insbesondere mit Corona hat sich da schon einiges entwickelt. Also dieses Biest des Konsumenten eigentlich, der das heutzutage ist, ein vollständig unaufmerksames Wesen, ein vollständig ungeduldiges Wesen. Mhm. Das Handy biegt in der Hand und ich möchte alles, was ich haben möchte, sofort haben, unmittelbar und so kurz wie möglich. Das ist etwas, das solche langen Onboarding-Prozesse, so wie es du jetzt gerade beschrieben hast, beim Händler Kundenkarte ausfüllen oder, weiß nicht, 2 Stunden lang ein Bankkonto aufmachen und dann vielleicht noch in der Filiale hinrennen, im Grunde eigentlich unmöglich macht. Und das war, glaube ich, auch der Grund, wieso eben genau diese Number 26 so ein einschlagender Erfolg war in dieser, bei uns in der Gegend. Wie Number 26 gestartet ist, hast du in Polen ein Konto bereits vollständig online aufmachen können, haben die wenigsten gewusst. Nur bei uns waren wir ungefähr eine ganze Dekade davon entfernt. Jeder hat gesagt, es ist mühsam, und das passt mir nicht zusammen. Und all diese Spontanentscheidungen, zu denen sich wir als Menschen jetzt immer mehr hinentwickelt haben, sind einfach mit den Systemen, wie wir diese Finanzprodukte bekommen, einfach vollkommen inkompatibel geworden.
Aber glaubst du, liegt es daran, dass die Anbieter das nicht gesehen haben oder den Konsumentenwunsch in der Form nicht erfüllen konnten? Oder hat das einfach, weil Number 26 als Beispiel einfach von Scratch losgelegt hat und dadurch diese Möglichkeit gehabt hat? Weil immer, wenn man auf so Bankenkongressen ist, ist immer wieder kein das Thema, und das kann ich auch nachvollziehen, wenn du sehr viele Bestandskunden hast, dann hast du natürlich einmal die Thematik, wenn du da neue Systeme einführen möchtest, dann hat das eine gewisse Laufzeit. Ja. Und diese Laufzeit bedeutet im Regelfall, das wird nicht in 2 Monaten sein, sondern dauert sehr, sehr lange. Mhm. Und da musst du das für alle Bestandskunden natürlich auch zur Verfügung stellen können. Also glaubst du, dass das mit dem vielleicht auch ein bisschen zu tun gehabt hat, dass die das einfach von Scratch machen, also einfach so mit dem begonnen haben, den nie auch gesehen haben und dann auch gleich umgesetzt haben? Oder haben eben die anderen auch gesehen, haben aber diese Situation mit den Bestandskunden oder mit den technischen Systemen gehabt eigentlich?
Ja, glaube ich schon. Also es ist natürlich immer einfacher, Sachen von Scratch zu machen. Number 26 ist aber nicht vor einem Jahr gestartet, muss man auch dazu sagen. Ja, in der Zwischenzeit sind ganz viele neue Businessmodelle rund um das Personal Finance Thema, ob das jetzt Zahlung ist, ob das jetzt Lending ist, ob das jetzt BNPL oder Buy Now Pay Later, was auch immer ist, sind entstanden, und zwar meistens nicht aus den etablierten Instituten raus.
Okay.
Hängen die Altsysteme damit zusammen? Ja, sicher. Es wird jetzt nicht 2-3 Monate dauern, vielleicht dauert es ein Jahr. Aber das, was vor 7, 8, 10 Jahren angefangen hat, also es wäre Zeit gewesen, das zu tun. Mhm. Es sind 2 Dinge, glaube ich, die wichtig sind. Das eine ist natürlich, du kommst jetzt hier nicht mit dem Wunsch, ein neues Business zu machen, rein. Mhm. Das heißt, du musst irgendjemanden finden in der Bank, der sich hinstellt und sagt, ich möchte etwas machen, wenn es gut geht, hat wahrscheinlich mein Chef die Lorbeeren, und mit der großen Chance, dass es schief geht, bin ich schuld nachher dann. Das ist wie wenn du sagst, ein CTO in einer Bank entscheidet sich dazu, das Kernbanksystem auszutauschen. Katastrophe. 10 Jahre Entscheidungsfindungsprozess. Das ist das eine.
Aber muss ich es wirklich selber machen? Also,
nein,
aber
überhaupt nicht.
Eben, ja, darum sage ich, also da komme ich noch dazu dann in unserer Diskussion. Aber ich glaube, jetzt nochmal, ich möchte nochmal diesen Bogen ausspannen, nochmal zurück zu dem, wenn man gesagt hat, wer bist du? Ja, und dann hast du ein bisschen aufgezählt, und dann sind wir ja von den Projekten, sind wir ja gleich in das Thema dann hineingekommen, ja. Aber vielleicht auch für mich oder auch für die Zuhörer ganz, ganz spannend. Okay, dann hast du S&D gegründet, ja, und da war ja, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit den Startup-Fintechs beschäftigt, hat ja auch diese Pressemitteilungen gesehen, die es da gegeben hat damals. Ja, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, für viele Zuhörer ist das auch ganz spannend, ja, wie hat sich das entwickelt? Was waren die Schritte, dass du uns dann ein bisschen was mitgibst da dafür, damit die Leute sagen, okay, das klingt jetzt interessant, würde ich auch gerne selber machen, oder das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Mhm.
Naja, also vielleicht komme ich nochmal zurück auf diese Gründungsidee, wieso habe ich S&D überhaupt gegründet, und das basiert tatsächlich auf diesen großen Need, den ich identifiziert habe, einfach im Payments-Bereich, wo ich...
In diesem Projekt damals, wie
du es vorher... In diesem Projekt, aber ja, genauso auch in weiteren Projekten, wo ich einfach gesehen habe, es gibt einen Missstand. Die Art und Weise, wie als Identitäten interagieren, ist einfach nicht korrekt. Es kann nicht sein, dass man so einen Zeitpunkt, wo die Erwartungshaltung von Konsumenten in einer bestimmten Richtung ist, wo Technologie vorhanden ist, dass ich immer noch zu einer Filiale rennen muss, dass ich einen Videocall machen muss oder all diese mühsamen Dinge machen muss. Mhm. Ich habe gesagt, das geht anders. Ich habe mir immer gewünscht, irgendeinen Provider zu finden in meinen Projekten, der sagt, ich kümmere mich um all diese Sachen, du kannst um dein Kernprodukt kümmern. Nachdem ich keinen gefunden habe, habe ich gesagt, na, dann machen wir halt an. Das war die Idee eigentlich hinter der S&D, einen so ein Susi-Sorglos-Paket, der One-Stop-Shop, wie wir es nennen, für das Thema Onboarding, diesen Kundenwerdeprozess zu machen, wo diese Identifizierung dabei ist, wo aber auch eine Risikoprüfung dabei ist, wo die Kreditwürdigkeit dabei ist, die Geldwäscheprüfungen, und mittlerweile seit heuer jetzt auch inklusive der digitalen Vertragsunterschrift bis hin zum höchsten Security-Level auf E-Government-Ebene. Ein Service, das unser Kunde oder eine Bank klassischerweise nimmt und sagt, der gesamte Kundenwerdeprozess, den gebe ich wem anderen, der sich auskennt damit ich mich auf meine Systeme, meine Prozesse, meine Kernkompetenzen kümmern kann, weil es zu komplex ist. Wenn ich mir das anschaue, was ist der Anbieterbereich mittlerweile, das Identity-Thema ist wirklich extrem schnell gewachsen. Number 26 hat eine einfache Fotoidentifizierung am Anfang genommen, Videoidentifizierung ist gekommen, nicht aus der Bankenbranche, wie wir alle wissen. Insgesamt gibt es jetzt per heute knapp 9.000 Unternehmen in Europa, 15.000 Unternehmen in den USA, die sich einzelnen Teilen dieser Industrie quasi Services anbieten in dem Bereich. Mhm. So, das ist ja das nächste Problem eigentlich. Und wieso wir gesagt haben, gut, hier können wir als Aggregator und als Konsolidator für diese Services nachher auf den Markt treten. Und das ist genau das, was aber auch jetzt unsere Kunden hier in Anspruch nehmen. Sagen, du, meine kundenbezogenen Services, wenn es um den Erstkontakt des Kundenwerdens, der Serviceprozesse und so weiter sind, können wir an euch geben. Ihr stellt sicher, dass es regulatorisch compliant ist. Ihr stellt sicher, dass wir technisch immer auf dem neuesten Stand sind und dass es immer funktioniert. Und das ist jetzt genau aber auch schon auch so ein Thema, wo man sagt, muss eine Bank so etwas selber machen? Überhaupt nicht.
Also sie können es auslagern. Aber eins würde mich schon in dem Fall interessieren. Wie du mit Sein.de angefangen hast, war der erste Kunde eine Bank und war das ein Österreicher oder trifft beides nicht zu?
Nein, ersteres trifft nicht zu, zweiteres schon. Der okay. erste Kunde, das war ein Mobilfunker für die Prepaid-SIM-Karten-Identifizierung. 2019 angefangen, genau mhm. da, wo diese Identifizierungsnotwendigkeit für die Prepaid-SIM-Karten in Kraft getreten ist. Und da haben wir... Wie soll man so schön sagen? Also der Jeff Weimer von LinkedIn hat einmal gesagt, wenn du dich über dein erstes Produkt nicht schämst, dann hast du zu spät gelauncht. Ich habe mich sehr viel geschämt über mein Produkt, aber es ist ein live gegangen zumindest, damit sagen wir so.
Okay. Und das Produkt gibt es heute noch bei euch? Bei oder in einer umgewandelten Form?
Also ja, also das war wirklich ein Startprodukt, einfach nur eine Fotoidentifizierung. Das scannst dann aus, als machst du ein Selfie und so weiter. Wie es in vielen Aspekten da ist, aber das ist auch ein Bereich, wo wir gesagt haben, da möchten wir nicht in den Wettbewerb gehen mit einer Jumio, mit einer, wen auch immer das es gibt, das ist mittlerweile eine Commodity. Mhm. Ähnlich wie im Payment, also es sind schon sehr viele Parallelen zwischen Identity und Payment, wo einzelne Dinge zu einer Commodity wären, der Mehrwert aber woanders liegt. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind jetzt hier wirklich dieser Generalunternehmer des Kundenwerden-Prozesses, weil das ist schon eine Leistung zu sagen, wer ist relevant für mich, wen darf ich verwenden? Und wie passt das Ganze in meinen Prozess so rein, dass ich keine Leute wegschicken muss und dass mein Compliance Officer gut schlafen kann?
Aber das bedeutet ja auch, dass, also jetzt nehmen wir zum Beispiel Händler oder Banken, dadurch ja mehr Umsatz machen natürlich auch, weil sie ja auf einmal eine neue Kundenthematik haben.
Ich möchte schauen, dass meine Conversion Rate hoch ist. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, dass die Konsumenten Aufmerksamkeitsschwelle haben, die kleiner ist als die von einem Goldfisch mittlerweile, wenn der Prozess zu lange dauert, sind die Leute weg. Wenn der nicht versteht, was da steht, ist er weg. Wenn ich zu viele Schritte habe, ist er weg. Mhm. Und was ich nicht möchte, ist natürlich, wenn ich das Ganze verkürze, dass ich jetzt jemanden reinnehme, der ein Betrüger ist. Mhm. Und genau dieses Spannungsfeld aufzulösen, das ist die Kunst, der wir uns verschrieben haben bei der Sein.de.
Aber wenn man das jetzt, weil du es auch selber gemacht hast, das ist ja auch sehr, sehr, es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen der Payment-Welt und diesen klassischen IT, ich sage mal, Anbietern, ja. Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, Payment als Beispiel, was würdest du sagen, was ist der Payment-Anbieter der Zukunft, wenn du das über die Jahre jetzt und die Trends siehst und wo glaubst du, geht die Reise hin in unserem Universum, Payment-Universum?
Naja, du weißt, ich bin ein riesengroßer Uber-Fan und das Payment von Uber ist mein absolut Liebstes, es ist ein Invisible Payment, weil wenn ich jetzt in den Uber reinsteige, dann möchte ich irgendwo hinkommen, im echten nicht mit dem Daxler reden, ich möchte ihm nicht erzählen, wo wir hinfahren müssen, vor allem nicht, wenn ich seine Sprache nicht verstehe, wo der Uber ja der beste Generalübersetzer ist, so aus dem Star Trek-Universum ein bisschen. Mhm. Und ich möchte mich eigentlich nicht um den Akt des Payments kümmern.
Der Akt des Payments ist für die das Bezahlen, das Klassische.
Das Bezahlen, also Karte, genau. Ja, genau, okay. Genau. Und ich glaube, da muss es hingehen. Und da ist auch diese ganz enge Verknüpfung und Verschränkung mit der Identity einfach da. Weil was ist ein Payment? Ein Payment ist ein Werttransfer zwischen zwei Identities aufgrund eines Grundgeschäfts, das wirklich da passiert ist. Und das muss so effizient wie möglich passieren. Und wenn ich jetzt ein Payment-Provider der Zukunft bin, habe ich eigentlich zwei große Möglichkeiten. Das eine ist, ich baue eine riesengroße Maschine mit riesengroßen Skaleneffekten und verkaufe eine Commodity so oft wie möglich. Das ist grundsätzlich der Kerngedanke von Payment, aber ich glaube, dass wir für die Zukunft einfach immer noch bei den klassischen Anbietern zu geringe Stückzahlen haben. Deswegen sehen wir die Konsolidierung auf der Acquiring-Seite, deswegen sehen wir überall da.
Also Konsolidierung meinst du jetzt bei den Banken, die Händlerverträge dementsprechend dem Händler zur Verfügung stellen, das sind ja die klassischen Acquirer, ja, das ist ja einfach immer mehr und mehr große Firmen kaufen, kleinere Firmen und das ist einfach diese Konsolidierung. Ja. Ich meine, für mich hat ganz spannend, natürlich auch aus dem Aspekt, weil ich vom Payment komme, ist auch, weil du das mit Uber gesagt hast, ist immer die Frage, da gibt es ja diese kleine, feine Nuance, ja, muss der Konsument noch etwas sagen, ja, oder muss er noch was tun, oder kann man das Payment eigentlich gleich voraussetzen? Also es gibt ja, du hast eh gelacht jetzt gerade, aber das ist eh das, was wir alle immer wiederkehrend diskutieren, ja. Ist es möglich, dass den Konsumenten einen gewissen, ich würde mal sagen, Konsumentenkreis, also auch die Möglichkeit gibt in der Zukunft, dass die einfach, wenn sie etwas, eine Service oder eine Dienstleistung oder eine Ware beziehen, eigentlich nur mehr die Ware und die Dienstleistung und der Service haben oder bekommen und dann einfach schon bezahlt ist, ja. Das ist ja für viele natürlich auch in den Gedanken eine relativ große Herausforderung, weil er hat ja nichts gezahlt, er hat nichts unterschrieben, er hat keinen PIN eingeben. Mhm. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich dorthin geht. Ja, wie siehst du das dann auch in dem Kontext Identity? Weil das könnt ihr damit eigentlich relativ schön lösen, weil ich weiß ja dann, wer er vorgibt, also wer er ist. Und
Absolut. Und ich glaube, das ist die größte Verschränkung eben von Payment und Identity. Ich glaube auch, dass die Leute sich langsam dran gewöhnen. Ich glaube, der wichtigste Schritt während der Corona-Zeit zum Beispiel war beim NFC die Erhöhung des Limits ohne PIN. Mhm. Und die Leute haben das sofort akzeptiert. Gut, die Leute haben auch alle ihre PINs vergessen nachher, da haben sie irgendwann mal über 50 Euro zahlen müssen. Auch die ganze Regulierung, alles ist stärker geworden. Jetzt ist STA dazugekommen. Ich muss jetzt für PayPal zusätzlich noch irgendwelche Schritte machen, wenn ich was zahlen muss, was ich vorher einfacher gemacht habe. Und deswegen haben so viele Leute PayPal auch geliebt. Und jetzt hast du auch schon diesen Trend. Ich merke es immer wieder mal, wenn du sagst, jetzt kannst du jemanden zu einer Whitelist hinzufügen. Und das Erste, was ich mache, ist, ich möchte es hinzufügen. Ich mag in Wirklichkeit auf gar nichts mehr draufklicken. Amazon tue ich nur mehr mit dem One-Click-Pay zahlen, einfach weil ich weiß es, ich sehe es irgendwo. Und im Grunde, wenn ich dann auch noch die Möglichkeit habe, mit meiner Identity dorthin zu gehen, dann ist mir sogar wurscht, wie bezahlt wird. Es kann auch immer das beste Zahlungsmittel gerade sein. Das, was am meisten verfügbar ist, das, was man am meisten an Punkte bringt, wo auch immer.
Also dann fasse ich zusammen, also die Konsumenten, deiner Meinung, ein gewisser Kreis natürlich, wird es mit Sicherheit sehr, sehr gerne jetzt schon haben und auch machen wollen, ja. Aber wie siehst du das dann von Anbieterseite, also von Händlerseite? Ja? Weil die Händler sind ja die, was es da für den Konsumenten überhaupt zur Verfügung stellen müssen oder sollen oder dürfen. Ja? Mit der Lösung, wie sein die das jetzt momentan anbietet, hätte man ja eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit dann. Aber ich weiß ja, dass der Konsument der ist, der er vorgibt zu sein. Ne? Man könnte ja solche Services eigentlich anbieten, in der Kombination mit Payment logischerweise.
In der Kombination mit Payment beziehungsweise auch dann weiterführende. Aktuell ist es ja so, dass wir sehr stark in der Verifizierung sind. Wir geben jetzt nicht sowas wie eine digitale Identität aus. Ja. Das ist etwas, was zwar mit unseren EIDAS-Services grundsätzlich möglich ist und auch erstrebenswert ist, aber es fehlt ja teilweise auch noch ein bisschen ein rechtlicher Rahmen, den die EU mit der europäischen EID ja jetzt auch gerade versucht aufzuspannen. Wenn wir dann dort sind, ein Kooperationsnetzwerk zu machen, wo ich sage eigentlich, dass ich jetzt nicht einkaufe und dann ein Zahlungsmittel hinterlege, sondern ich gebe meine Personendaten ein und irgendwo habe ich dann auch noch hinterlegt, wer meine Identity ist, dann kann man auf diese Zahlungsmittel auf einmal zurückgreifen und dann ist für den Händler aber auf einmal eine riesengroße Erleichterung, weil der kriegt eigentlich nur mal die Bestätigung, Wert trifft ein und der kann sich dann auch vielleicht sogar noch aussuchen, auf welche Art und Weise er das haben will. Und das ist etwas, was auch einem anderen neuen Trend eine gewisse Sicherheit gibt und das ist der ganze Krypto-Trend.
Aber ich möchte nur kurz, bevor wir zu den Kryptowährungen kommen, noch kurz einen kleinen Zusatz machen mit dir. Und zwar, das ist ja auch der Grund, weil du vorher auch Skandinavien erwähnt hast. Ja. In Skandinavien gibt es ja diese Personal Identity und das ist ja eine, meiner Meinung nach, ein Primary Key. Das heißt, wenn du als Konsument diese Nummer hast, darum hat es ja auch dieses Thema Kauf auf Rechnung, Ratenkauf ja in Skandinavien relativ schnell gegeben, weil man hat da eine Nummer gehabt, auf die hat man sich beziehen können und da hat man dann seine Prüfungen gemacht. Wie würdest du das jetzt sehen? In Österreich haben wir das zum Beispiel nicht gehabt. Ja. Und wir haben eigentlich, du hast es jetzt auch gerade erklärt, es wird immer ein Zahlungsmittel aufgehängt. Also auf der Zahlungsmittelnummer ZB bei der Karte oder bei alternativen Zahlungsmitteln. Glaubst du, dass sich das, wenn man das jetzt mit einer Primary Key oder einer Identifikation, so wie du es beschrieben hast, jetzt auch auf europäischer Ebene, dass sich dieser Trend dann bei uns auch schneller durchsetzen wird, auch bei den Händlern, die den Konsumenten Absolut. Das anbieten können.
Okay. Also da bin ich ein ganz heißer Verfechter davon, von dem her. Und das ist ein Trend, der jetzt überall so richtig so schön Grassroots rauskommt, so wie weiß nicht, vor 10 Jahren die ganzen alternativen Payment-Methoden auch, würde ich sagen. Die Richtung geht definitiv hin. Man hat immer natürlich das Spannungsfeld, wo man sagt, was hat einfach eine rechtliche Fundierung auch dabei. Grundsätzlich gibt es Anbieter, genug, die versuchen zu sagen, ich mache ein Profil, da erstellst du ein Profil, da kannst du dich einloggen und das stelle ich irgendjemandem zur Verfügung. Nur darf ich dann damit nichts machen. Eine Bank darf es nicht akzeptieren, du darfst kein Zahlungsmittel dahin geben und. Mhm. Und das ist etwas, was eben jetzt mit dieser neuen europäischen EID oder grundsätzlich, sagen wir mal, dieser EIDAS-Regulierung plötzlich möglich gemacht wird. Und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel sehen.
Was mich auch noch interessiert ist, gibt es deiner Meinung nach, weil ihr arbeitet ja mit Firmen zusammen, die das ja mit dem Payment-Prozess ja verbunden haben, ja? Mhm. Gibt es da ein Zahlungsmittel deiner Meinung nach, das besonders von den Händlern für die Konsumenten genutzt wird, wo dieses Identity-Verfahren dann hauptsächlich angeboten wird oder ein Zahlungsmittel, wo das besonders gern genutzt wird? Oder ist es eigentlich egal, weil am Ende des Tages der Händler sagt, ich schicke alle Kunden drüber, egal mit welchen Zahlungsmitteln sie das machen, also den Kauf durchführen?
Ja, also sagen wir so, mangels der Tatsache, dass jetzt die Identity im Warenkorb quasi eingeloggt ist, hat man immer noch das Thema, dass du auf die normalen Zahlungsmittel, die jetzt vom BSB zum Beispiel jetzt da integriert sind, zurückgreift. Und da sind wir halt auf einer anderen Seite drin, dass wir für einen Acquirer zum Beispiel die Dienstleistung erbringen, den Händler schnell onzuboarden oder auf der Issuing-Seite, dass er eine Karte schnell ausstellen kann, die ja immer noch die Mehrzahl der Transaktionen macht. Aber auf der anderen Seite sehen wir schon die ersten Veränderungen in dem Bereich, zum Beispiel Lastschriften. Mhm. Du kannst eine Lastschrift, wenn du sie richtig ausstellen willst, brauchst du heute eine händische Unterschrift drauf in der EU. In Österreich gibt es einen Service noch dazu, was das ein bisschen vereinfacht. Aber wenn du es nicht magst, hast du plötzlich 13 Monate Rückholfrist beim Konsumenten. Das ist nicht schön. Wenn du das mit einer qualifizierten elektronischen Unterschrift unterschreibst, dann bist du plötzlich auf diesen 8 Wochen drauf, wo du die gleiche Qualität hast wie Handschriftlichkeit. Und mit einem Online-Shop kannst du Handschriftlichkeit auf keine andere Art und Weise herholen. Und plötzlich habe ich da eins der günstigsten und effizientesten Zahlungsmitteln mit einem deutlich verringerten Risiko drinnen. Also die Sachen sieht man schon. Mhm. Die Konsolidierung auf eine Identity gibt es einfach mangels einer Verbreitung einer EID noch nicht.
Okay. Ich meine, jetzt haben wir ja diesen Trend, wie du Lastschrift gesagt hast, wir im Payment unterhalten uns immer über das Open Banking. Ja. Mhm. Wie würdest du das dann sehen im Kontext Open Banking? Weil da hast du dann überhaupt die Möglichkeit, im EU-Raum dann Transaktionen durchzuführen und so weiter. Das müsste dann eher ein Boost sein, richtigerweise, oder? Für euch als Firma.
Absolut, und wir würden uns echt freuen, wenn die Banken ihre Open-Banking-APIs einmal richtig implementieren würden, damit es auch überall funktionieren würde, weil wir bieten das ja auch an. Praktisch sehen wir noch, wir sehen zwei Sachen, also einerseits die mangelnde Unterstützung der Banken, weil sie teilweise noch nicht wirklich verinnerlicht haben, dass Open-Banking auch ein Kanal ist, selbst neue Vertriebswege und neue Revenue-Modelle zu erfassen. Wir versuchen ihnen auch dabei zu helfen.
Und das jetzt sind die.
Wir sind die. Okay, ja. Wir sind die. Und auf der anderen Seite sehen wir doch eine gewisse Reluctance auf der Konsumentenseite, obwohl sie zum Beispiel jetzt ein in Österreich das EPS oder in Deutschland Giropay oder Sofortüberweisung kennen, dass man jetzt irgendwo sagt, jetzt bin ich auf einer Händlerseite und logge mich in mein Bankkonto ein, ohne auf einer Sofortüberweisung zu sein. Mhm. Also da ist natürlich die Marke über der Funktionalität ganz stark noch. Das wird jeden Monat besser, aber wir merken es immer noch. Und das ist jetzt beim Payment auf der einen Seite, aber viel stärker bei der Kontoinformation, wenn da dort steht, ihre Konteninformationen werden geladen. Wenn die ersten schon nervös.
Mhm. Also die Konsumenten werden nervös, ne? Was das Thema betrifft. Ja. Also ich sehe das genauso wie du. Ja. Ich glaube, was für mich halt ganz entscheidend ist, und da ist deshalb auch für mich auch die Frage, oder ist meine Frage auch an dich, was schätzt du, wo wird es ja in 5 Jahren sein im Kontext jetzt mit diesen ganzen Entwicklungen, Open Banking, Kryptowährungen, weil zu denen kommen wir dann eh noch mehr, aber es würde mich einfach jetzt interessieren, ja, wo siehst du sein, die in 5 Jahren? Mhm. Das sind extrem viele Business Cases, was du jetzt gerade beschreibst. Viele gibt es ja auch noch gar nicht. Ja,
absolut. Okay. Ja, wir lernen jeden Tag neu. Also wir haben ja heuer zwei große Launches gehabt. Das eine ist die Firmenidentifikation, eine vollautomatisierte Firmenidentifikation, die es sonst am Markt eigentlich nicht so gibt. Und das andere eben diese qualifizierte elektronische Unterschrift. Und wir haben ja gesagt, ja, wir machen das, damit die Leute einen Kreditvertrag einfach abschließen können. Super tolles Volumen, also super interessanter Use Case. Jetzt werden mit unserer Lösung Arbeitsverträge unterschrieben, Stücklisten im Flugzeugbau unterschrieben. Also unglaublich unverwandte Services, die damit gemacht werden. Aber gleichzeitig hast du natürlich hier ganz ein großes Thema, dass du sagst, wenn du so eine ein qualifiziertes Zertifikat ist der Terminus Technicus, aber schlussendlich ist nichts anderes als eine EID. Wenn du sagst, du kannst diese an einer bestimmten Stelle mit anderen vertrauenswürdigen Quellen verbinden, wie zum Beispiel ein Open Banking und dort auch aufgrund der Qualität, die du hast mit dieser Signatur, auch diese Strong Customer Authentication ersetzen, dann hast du plötzlich die Möglichkeit, diese Banking Rails im Open Banking sehr einfach darzustellen, ohne dass der jedes Mal ganz, ganz mühsam reingehen muss, was ja einer der großen Blocker ist im Open Banking. Und gleichzeitig baust du eine gewisse Agnostik auf für andere Zahlungsmittel, die du da hinten hinhängen kannst. Ist aber auch interessant für die Zahlungsmittelanbieter, weil die in so einer Art, ich sage mal Wallet dazu, wie auch immer das noch gestaltet ist, plötzlich hier zum Zug kommen können und durch attraktive Mehrwerte die Präferenz, dass sie drankommen zum Zahlen, erhöhen.
Das wären dann diese Rangordnungen im Checkout-Prozess, dass du sagst, genau. Du kannst da von vorrein. Es gibt da verschiedenste Faktoren oder du kriegst den Credentials schon beim Benutzer, wenn er seine Benutzerdaten eingibt oder seine Adressdaten, dann kannst du ihm sagen, okay, das ist das Zahlungsmittel deiner Wahl aller Wahrscheinlichkeit. Ne?
Was weil, super für die Risikosteuerung beim Händler natürlich
absolut,
auch
ist. Absolut, ja. Weil das Reihen der Zahlungsmittel gibt es ja schon lange. Ja? Ja. Ich glaube, dass das wirkliche Grundthema war, aber du musstest trotzdem immer, oder viele Händler hatten die Herausforderung, dass sie nicht genau gewusst haben, ist es der vorgibt zu sein, so wie ich es ganz am Anfang schon richtig gesagt habe. Ja? Warum ich auch glaube, dass ich schon lange in der Payment-Branche tätig bin, dass dieses Thema Identity einfach extrem wichtig ist. Ja? Gerade jetzt in Bezug darauf, dass immer mehr Umsätze in das E-Commerce oder wo der Kunde nicht vor Ort ist, Business geht, sind solche Lösungen von euch aus meiner Sicht relativ wichtig. Jetzt möchte ich noch mal kurz, weil wir Open Banking haben wir gehabt, davor haben wir auch über Kryptowährungen, da wolltest du ja schon anfangen. Ja. Ich meine, bei Kryptowährungen ist es ja so, eine Kryptowährung, da gibt es ja die Möglichkeit, der Konsument hat ein Wallet und dann kann er beim Händler mit der Wahl seiner Kryptowährung dann zahlen. Also da gibt es ja meistens Anbieter, die haben 5, 6 Kryptowährungen in ihrem Wallet. Der Konsument klickt auf diesen Anbieter, dann kann er wählen, nimmt er Bitcoin oder andere Währung, ja. Jetzt habe ich noch ganz verstanden, was hat das jetzt mit euch zu tun? Weil das ist genauso wie ein klassischer Bezahlprozess, ist mir klar, ja. Aber gibt es da irgendwas, was bei der Kryptowährung noch spannender ist für euch als sein die Sicht jetzt hergesehen in der Prüfung?
Naja, ich glaube, unterm Strich, um auch wieder die Brücke zum letzten Thema zurückzuschlagen, für einen Händler ist ja immer das große Problem gewesen, wer ist denn da auf der anderen Seite? Wie gut kann ich dem vertrauen schlussendlich? Und das, was so eine Identity macht, ist ein Vertrauen aufbauen. Und je mehr diese Identity genutzt wird, desto mehr Vertrauen kann man dem ganzen Ding da geben. Das heißt nicht, dass man Daten übergeben muss. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich da jetzt Krypto von dir akzeptiere, wissen, wer du bist schlussendlich, sondern nur, dass jemand weiß, wer du bist.
Das ist ja immer ein wiederkehrendes Thema. Ne? Man sagt immer bei Kryptowährungen, da zahlen ja viele jetzt anonym. Ja?
Genau.
Wenn man sich aber darüber nachdenkt, dass in einem Shop, wenn ich eine Ware beziehen möchte, ihr so und so meine ganzen Daten bekannt geben muss, ja, dann ist ja eh nicht mehr unter Anführungszeichen anonym. Also schätzt du, dass die Kryptowährungen dadurch natürlich auch noch, also für euch noch zusätzlich neben dem Open Banking und wie wir vorher gesprochen haben, den ganzen Business Cases noch zusätzlich für euch Business generieren könnten?
Definitiv.
Und werden.
Okay. Definitiv, ja.
Ja, super. Ich meine, was für mich auch dann noch ganz spannend ist, weil wir sind am Anfang kurz drüber gegangen, aber ich würde da gerne ein bisschen drauf eingehen, dieses Thema, okay, du hast eine Idee gehabt, du hast eine Need erkannt, das haben ja viele, ja, also in ihrer Laufbahn, also gerade im Payment, glaube ich, hat es sehr viele gegeben, die einfach gesagt haben, das gibt's nicht, das überlege ich mir, das mache ich selber. Wir wissen aber auch von vielen Beispielen, die dann einfach das Problem gehabt haben, sie haben zwar eine super Idee gehabt, aber sie konnten es nie umsetzen, weil sie niemanden gefunden haben, der diese Idee mit ihnen geteilt hat und der sie dann natürlich auch finanziell unterstützt hat. Wie war das bei Sein Die eigentlich? Da habe ich am Anfang kurz gefragt, bist drüber gegangen, aber würde mich trotzdem nochmal gerne interessieren. Du musst ja nicht im Detail sagen, wer jetzt die Beteiligten waren, ja, sondern einfach nur, wie dieser Prozess sich dargestellt hat, ne, für dich.
Schwierig. Jetzt
vielleicht ein bisschen rückwirkend auch, weil du kannst ja schon mal zurückschauen, ist ja schon länger her. Ne?
Ich kann ja zum Glück schon ein bisschen zurückschauen und habe viele Leiden auch schon vergessen mittlerweile. Nein, es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Angefangen habe ich es natürlich mit einer Idee und war da überzeugt, wenn ich das irgendwem erzähle, dann kommen die Millionen einmal rein. Passiert nicht so.
Wobei ich mich bei dir erinnern kann, du hast immer gute Ideen gehabt. Ja.
Das ist richtig.
Ja, und da war immer so das grundsätzliche Thema, mache ich es oder mache ich es nicht. Ja, ja. Aber es muss ja jetzt bei seinem Team muss es einen Punkt geben haben, wo du gemerkt hast, jetzt wird es ernst. Ja. Also genau. Das ist ja bei jedem, also war ja bei mir auch nicht genauso. Da hat man einfach die Situation, da weiß man hat den Business Case, man hat den Prototypen und jetzt fängt man an.
Genau. Und Genau so war es mit der S&D und da war dann zeitlich auch dadurch, dass diese Regulierung gekommen ist, dass die Prepaid-SIM-Karten identifiziert werden müssen, habe ich gesagt, gut, was kostet mich, wenn ich ein paar Studenten da hernehme, mit eigenem Geld nachher das ganze Ding entwickle und das marktfähig mache und dann werde ich schon ein Geld da auf der Stellen. Und hat dann auch funktioniert, dann habe ich Förderung vom AWS bekommen, dann habe ich relativ schnell nach 4 Monaten oder war das eigentlich, nachdem ich im quasi die Firma aufgebaut habe, nach 4 Monaten dann auch ein größeres Investment in der Höhe von 1 Million gesichert gehabt. Dummerweise sind die halt pleite gegangen. War nicht so schön, bevor sie die Millionen einzahlt haben, leider.
Mhm. Aber das kann jedem passieren. Also das gibt es ja auch häufig. Also muss man leider sagen, ja, das ist ja, aber das sind ja meistens auch Visionäre, die da dahinter stehen. Und da hat man einfach die Situation, die gehen mit hohem Risiko in das ganze Thema hinein. Aber es muss ja trotzdem irgendwo so einen Punkt geben haben, weil ich glaube, jeder, der das schon mal durchlebt hat, der weiß ja, dass es, wie du sagst, es ist ja sehr viel Aufwand, es ist sehr viel Mühe dahinter, aber es macht ja trotzdem viel Spaß. Ja. Also ich kann ja von mir sagen, ja, Spaß ist, glaube ich, etwas, wo viele immer sagen, ja, wie kann man am Payment Spaß haben? Ja? Ich kann sagen, ich hab's, ja, aber das wird ja bei dir nicht anders gewesen sein. Und dann, okay, du hast jetzt dann einen sogenannten Rückschlag gehabt, der das Investment nicht gekommen, aber wie ist dann weitergegangen?
Naja, Spaß und das unbedingte Glauben an das, dass das, was man macht, wichtig ist, nützlich ist und notwendig ist, das verleiht einen gewissen Dickkopf. Mhm. Und den habe ich halt auch gehabt nachher dann. Hab dann
ja, Dickkopf hast du früher auch schon gehabt, aber. Ja, das muss ich jetzt auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Nein, und hab dann einfach weitergemacht und halt versucht, irgendwie die Situation zu verbessern, indem man sagt, du redest mit einem Kunden, du redest mit einem Lieferanten und versuchst die Situation so hinzustellen, damit es geht. Hab dann trotzdem ein paar Monate später dann auch noch Folgefinanzierung über Crowdfunding geschafft. Weitere Government-Funds hergeholt. Natürlich mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, wir sind ja recht erfolgreich an und für sich in der Ansprache von Unternehmen damals gewesen. Mhm. Also auch mit allen großen Banken. Und alle großen Banken haben während der Corona-Zeit ihre Online-Projekte eingestellt. Das war eher blöd nachher dann. Mhm. Und das heißt, das ist immer so das ganz klassische Auf und Ab, das du hast, wo du natürlich auch immer wieder deine Zweifel hast, wie weit magst du es noch treiben oder vielleicht war es doch nicht was, alles sind gegen dich, jetzt kommt auch noch der depperte Virus noch daher, was du aber dann trotzdem wirklich einfach weitermachen musst und schauen musst, wo kannst du deine Erfolge machen, wie kannst du vielleicht dein Businessmodell ein bisschen umstellen. Wir sind dann von österreichischen und deutschen Finanzinstituten eher Richtung Afrika gegangen, haben dort ein paar Erfolge recht schnell gehabt. Mhm. Das ist eine gewisse Agilität, ist notwendig. Und was du in der Zeit auch machst, ist Beziehungen aufbauen. Und wir haben jetzt erst vor 3 Wochen jetzt ein signifikantes Investment aus der Branche, aus der RegTech-Branche gemacht, wo auf der einen Seite auch unsere Business Angels belohnt worden sind und auf der anderen Seite ein signifikantes Investment in die S&D reingegangen ist. Wir haben einen starken Partner gemacht, der Vertriebskanäle aufmacht, der die Branche einfach in- und auswendig kennt und der uns jetzt hier nachher dann nicht nur mit dem Geld, was schon investiert ist, sondern auch mit weiteren Deep Pockets, wie man so schön sagt, begleiten kann. Und wieso ist das möglich gewesen? Einfach aufgrund dieses Geschäftsaufbaus, dieses Beziehungsaufbaus, den man da die ganze Zeit macht, wo man sagt, du, das ist meine Idee, das ist das, was ich auf dem Markt platziere, das ist das, was man daraus machen kann, auch vor allem.
Aber wenn du jetzt rückblickend, also du bist heute und hast das, also du bist jetzt mit dem, was du weißt, das ist jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wie S&D gegründet worden ist. Glaubst du, hättest du das gemacht, wenn du das schon gewusst hättest, was da auf dich zukommt bis jetzt?
Ja, oder sicher, was du erlebt hast? Dann hätte ich mir auch noch ein Jahr gespart nachher dann.
Nein, das ist ja aber bei vielen, also gerade bei vielen Gründern, wenn man mit denen spricht, die sagen ja dann, es gibt ja viele, die sagen, nicht alle natürlich, die sagen ja viele, also ich hätte es nie wieder gemacht. Ja. Also wenn ich vorher gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Aber du sagst, nein, eigentlich genau mit dem Wissen, das war super gewesen. Ne?
Absolut, weil ich bin jetzt in diesen 3 Jahren, dass uns mehr als nur bestätigt worden, dass die Dinge, und auch diese Produkte, die wir jetzt gelauncht haben, von dem her, die waren von Anfang an Teil der Strategie. Wir haben einfach eine gewisse Zeit gebraucht, um das zu machen. Ich würde es nicht genauso wieder machen. Natürlich, man weiß mehr nachher dann jetzt im Nachhinein, aber ich würde es definitiv wieder machen. Und es wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen, aber die Grundzüge wären wahrscheinlich die gleichen und das Business-Modell wäre das gleiche.
Jetzt kommt eine Frage, die hat mir vor kurzem jemand gestellt und ich habe sie eigentlich relativ schnell beantwortet und er hat mir dann angeschaut und gesagt, okay, hast du dir während dieser Zeit eigentlich auch Autobiografien angeschaut von erfolgreichen Menschen, vielleicht auch aus der Entwicklung oder Banking Services. Da gibt es ja sehr viele, die die Bücher geschrieben haben. Hast du dir das angeschaut? Hast du daraus Mehrwerte ziehen können? In diesem Zeitraum, ja.
Ja, also in diesem Zeitraum, ich habe das eine, zwei Autobiografien. Mhm. Das eine ist vom Richard Branson gewesen und das andere von den wahrscheinlich keiner kennt, der Dilip Rao. Das ist ein ehemaliger VC aus den USA, der jetzt eher ESG-Projekte und solche Sachen macht. Ich glaube, und das eine, den VC, den habe ich eher dann gemacht, weil ich gesagt habe, wie verstehe ich eigentlich das Biest auf der anderen Seite, mhm, das mir Geld geben möchte unbedingt. Yeah. Ich aber noch finden muss zuerst. Um das besser zu verstehen, habe aber dann auch sehr viel für mein Geschäftsmodell jetzt rausgefunden. Jetzt nicht, wie man es attraktiv macht, damit es für einen VC attraktiv ist, das natürlich auch, aber auch insgesamt sehr viel über Mechaniken, weil ich bin ein Produktmensch, ich bin ein Business Developer, ich komme natürlich mit einem gewissen Verständnis auch rein, wie ein Geschäft ist, aber Gesamtsteuerung eines Unternehmens ist für mich genauso auch neu gewesen, mhm, dem Jahr. Und das andere vom Branson, das war jetzt so eine halb Autobiografie, halb Vermittlungsbuch von dem, das war Screw It, Just Do It, hat es geheißen. Mhm. Das ist etwas, was einfach so eine Determination bei mir erzeugt hat, so einfach so, und auch während schwieriger Zeiten einfach gesagt hat, so, es passt schon, du weißt es, du glaubst dran, du darfst nur nicht anfangen, einen Träumer zu werden, weil es gibt irgendwo eine gewisse Grenze, bis wohin du gehen kannst. Mhm. Und das hat einfach so eine gewisse Reassurance bei mir einfach erzeugt. Das habe ich extrem für mich genommen. Inhaltlich nicht so viel, aber.
Gibt es für dich so jemanden im Identity-Bereich von internationalen Firmen, wo du sagst, das ist der Star oder das ist so das klassische Idol für mich? So möchte ich, dass Design die genauso wird oder ich als Person so werden wollen würde?
Okay, das ist natürlich jetzt spannend. Da habe ich ein paar Ideen dazu. Ich gehe jetzt auch auf so ein bisschen eine längerfristige Sache dazu, weil ich bin ja ein glühender Visionär, der, was ist eine Identity, wie sollte es auch gesellschaftssoziologisch sein, weil ich bin auch im ganzen Bereich Financial Inclusion tätig gewesen früher und bin irgendwann zum Schluss gekommen, es gibt keine Financial Inclusion ohne Digital Inclusion und es gibt keine Digital Inclusion, wenn du nicht erkennbar bist.
Okay.
Das funktioniert nicht. Deswegen ist das Thema Erkennbarkeit, Identität für alle ein riesengroßes und das ist natürlich auch ein Passionsthema von mir. Das ist etwas, was jetzt nicht heute, sondern schon, weiß nicht, in 5 Jahren oder sowas, dann vielleicht spannend ist für mich. Und vor dem Hintergrund hätte ich jetzt gesagt, der David Birch ist einer der Phänomene da, weil er dieses gesamtheitliche Konzept der Identität am besten darstellt. Wenn du jetzt auf die Industrie schaust, finde ich zum Beispiel einen spannenden, und wäre vielleicht auch interessant, dass man den an dem Tisch schon mal hat, den Daniel Goldscheider.
Yeah.
Aus Deutschland, von der Yes Europe, der hier auch einen Identity Service Provider jetzt gemacht hat, ein bisschen was Ähnliches, was wir machen, aber jetzt auch schon daran ist, am Thema zu arbeiten, nicht im Thema, vielleicht nicht das Geschäft aufzubauen, sondern am Thema, wie kannst du hier Interoperabilität zwischen Identities machen, wie kannst du Mehrwerte da machen, dass du diese Evolution, die auch im Payment notwendig ist, auf der Identity-Seite vielleicht ein bisschen früher machen kannst. Der noch näher an der Industrie versus der David Birch, natürlich mehr auf der philosophischen Metaebene noch.
Also im Payment philosophisch zu agieren, das wissen wir beide, glaube ich, das ist ganz spannend, das ist in sich ein Widerspruch, aber nichtsdestotrotz.
Der Identity-Ebene, aber im Payment kennen wir auch den einen oder anderen.
Ja, genau. Nein, ich möchte es nochmal kurz, weil am Anfang habe ich schon mal kurz bei deiner Vorstellung gesagt, diesen Titel oder das, was du da, was ich gefunden habe in der Recherche, was mich einfach total interessiert, was das ist, ja. Experte für globale Geschäftsentwicklung im Verbraucher- und B2B-Märkte. Was ist damit gemeint? Genau, dass man da Fragen stellen kann an die. Das habe ich gefunden. Habe gedacht,
das ist super spannend. Das klingt jetzt danach nach der... Irgendwie ist das auf Deutsch übersetzt worden. Nachher in Wirklichkeit ist das, glaube ich, irgendwann einmal auf einem von meinen... Ich habe für eine gewisse Förderung immer wieder mal so Lebensläufe machen müssen.
Okay.
Von dem her, wann ich den letzten echten Lebenslauf nachher dann gemacht habe, keine Ahnung, mehr aus dem Jahre 19 Feuerzeug oder sowas. Aber... Irgendwann habe ich gesagt, ich bin halt ein Global Business Developer im Consumer und im B2B-Bereich. Von dem her, damit man halt einfach sagt, zusammenfassend, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und ich glaube, ich habe das einfach nie abgeändert dort.
Okay, nein, mich jetzt einfach nur interessiert, wenn man sagt, der Wahnsinn, also das ist einmal so ein richtiger Ansatz. Sag, aber jetzt möchte ich trotzdem, auch vorher stellt sich mir natürlich jetzt trotzdem, weil du sagst CV, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und bei S&D mitarbeiten möchte, ja, was ist dir eigentlich wichtig? Du hast ja eine, für mich, ich möchte unbedingt mit dir reden im Podcast, ist ja diese Mischung von dir. Ja. Mhm. Ich kenne dich ja schon sehr lange, dieses Technische oder produktspezifische und dieses Payment, aber trotzdem diese, meiner Meinung nach, doch Sichtweise auf das ganz Große. Ja. Wie würdest du das sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte bei der S&D arbeiten, was müsste der haben, deiner Meinung nach, dass er so ein kleiner Bernie wird?
Oh je, ich weiß nicht, ob man mehr kleine Bernies vertragen bei uns in der Firma. Ich weiß nicht, muss man mit meinen Mitarbeitern mal reden.
Hast du das noch nicht gemacht, oder wie?
Ja, aber da haben sie mich rausgejagt. Ich glaube, es soll jetzt nicht platt klingen oder so, es gibt immer dieses Attitude, Einstellung vor Fähigkeit, aber ich glaube, das ist einfach wirklich, wirklich wichtig. Und Einstellung ist jetzt nicht nur, ich mag gerne hart arbeiten oder sowas, sondern einfach die Möglichkeit hier, die Punkte zu verbinden, connecting the dots, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Das will ich nicht bei meinem Chefbuchhalter haben. Mhm. Das ist schon klar. Das heißt, den würde ich schon auch nach anderen Qualitäten jetzt interviewen, aber wenn ich sage, ich suche jetzt jemanden fürs Business Development oder auf der Produktschiene, dann möchte ich jemanden haben, der den Status Quo challenged und auch mich challenged, weil ich komme mit einer starken Vision rein und dann roll ich schon mal drüber und das heißt nicht immer, dass das richtig ist, sondern nur, dass ich einfach überzeugt bin von dem Ganzen. Das heißt, ich suche da jemanden, der eine starke Einstellung hat und der eine gewisse Standfestigkeit einfach hat und vernetzt denken kann. Das ist immens schwer rauszufinden, deswegen schauen wir eigentlich CVs nicht an, sondern lassen wir es ganz kurz erzählen und danach geht schon auf die linke Seite.
Es hat nämlich einen Hintergrund, warum ich dir das jetzt gefragt habe, weil ich habe von dir interessanterweise von uns beiden ein Foto gefunden. Das dürfte schon länger, mehrere Jahre her sein. Okay. Und wenn man das, und ich habe dann das verglichen im Internet mit den Haaren, also auf den Fotos, ja. Und die Zuhörer sehen sie jetzt nicht, aber er hat in der Zwischenzeit lange Haare, ja. Und wie ich ihn kennengelernt habe, hat er doch relativ kurze Haare noch gehabt, ja. Und das ist für mich so ein bisschen das Thema, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du diese ganzen, Milestones, die du genommen hast in deinem Leben, ja, dass die natürlich auch die geprägt haben. Und mir könnte man bei dir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du, mit Bewerbern sprichst, dass du eine andere Einstellung hast als viele andere wahrscheinlich im HR-Bereich, ja, weil du einfach, es gibt ja so, du hast ja vorher schon einmal kurz gesagt, du weißt, was du willst, sagen wir es einmal so, ich will es nicht engstirnig nennen oder stur, ja, aber du hast trotzdem immer diese Offenheit da gehabt, so wie ich vorher gesagt habe, ja. Und das sieht man bei deiner Persönlichkeitsentwicklung aber auch, also wenn man dich ein bisschen besser kennt, dann sieht man das und darum habe ich das gefragt eigentlich. Ja, also ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt alles beantwortet bekommen haben, was sie gerne hören wollten oder hören möchten. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir jetzt herzlichst bedanken, dass du da warst bei uns. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es ja wieder noch einmal in der nächsten Zeit, dass wir uns einmal wirklich noch einmal hinsetzen, falls es noch Fragen geben sollte oder der Zuhörer oder generell Inputs kommen, was das Thema betrifft. Und in diesem Sinne möchte ich dich verabschieden und sagen Tschüss. Und es war sehr schön mit dir. Vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte. Ja.
Danke, Roland. Gleichfalls, also hat es super Spaß gemacht und komme gerne wieder.